Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Dieser Podcast wird Ihnen von einem echten Hamburger Original präsentiert, dem GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut. Das GBI in der Rechtsform eines Vereins ist seit 1920 die Adresse in und um Hamburg für alle Themen rund um den konkreten Trauerfall sowie bei der Bestattungsvorsorge. Trauer und Feier, die Menschen vom GBI helfen Ihnen individuell, empathisch und kompetent. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten vom GBI eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, das Hamburger Original 15 Mal in und um Hamburg.
Moin moin, liebe Hörer. Mein Name ist Bettina Mittelacher. Ich bin Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Ich grüße Sie zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am UKE. Er ist der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch.
Ja, moin auch von meiner Seite. Hier spricht also Ihr Hamburger Quincy.
Ja, Klaus Püschel ist ein Mann, der vor einigen Jahren im fernen Afrika einen Voodoo-Mord aufgeklärt hat und ganz nebenbei auch eine Regierungskrise im Benin verhindert. Das klingt so ein bisschen nach Superman. Wirklich erstaunlich, was die Rechtsmedizin so alles leisten kann.
Ja, nicht nur in Hamburg, sondern in der ganzen Welt, zum Beispiel in Afrika. Es ist wirklich so, dass in der Rechtsmedizin tolle Dinge untersucht werden. Super spannend, interessant. Wir helfen, Morde aufzuklären. Wir lernen von den Toten für die Lebenden. Das sage ich ja ausdrücklich immer wieder so. Wir geben Angehörigen Klarheit darüber, wie ihre Liebsten verstorben sind. Manchmal finden wir sie auch, graben sie aus. So ein Gutachten kann ungeheuer wichtig sein, weil es Menschen helfen kann, wirklich Abschied zu nehmen und mit der Trauerarbeit zu beginnen. Rechtsmedizin ist also ein Fach mitten im Leben. Und wenn es den Fachmann auch noch in die weite Welt und zu ganz anderen Kulturen, speziell auch in eine Welt der Geister führt, wie in meinem Fall im afrikanischen Benin, dann ist es natürlich besonders aufregend und anmachend. Und dass nebenbei auch noch eine Regierungskrise in Benin abgewendet wurde, das war ein besonderer Bonus.
Aber beginnen wir am Anfang. Es geht also um Voodoo. Und Voodoo bedeutet so viel wie Gott oder Geist. Und da sind es die unsichtbaren Mächte, die der Mensch sich nicht erklären kann, die aber als gewaltige Kraft sein tägliches Dasein bestimmen können. Manchmal führt der Weg zur Erlösung über Gräser, Wurzeln und Hühnerblut oder es werden auch Rattenfelle oder Hundeschädel genutzt. Denn für die Leute, die an Voodoo glauben, gibt es viele Möglichkeiten für das Übernatürliche sich zu zeigen. Die Welt der Geister und der Rituale, der Opferkulte und der Orakel ist uns hierzulande allerdings, ja, man kann sagen, fremd und unheimlich. Für manche ist Voodoo nicht mehr als eine Hollywood-Abstraktion. Da denken wir an gesichtslose Gestalten, an Zombies oder Nadelpüppchen.
Ja, bei meiner Arbeit in Benin habe ich sehr viel gelernt über diese Religion. Man muss bedenken, weltweit glauben immerhin etwa 60 Millionen Menschen an Magie und die Kraft der Geister. Und im westafrikanischen Benin, wo die Wiege des Voodoo liegt, ist das eine offiziell anerkannte Religion. Wenn sich hier Menschen in Trance begeben, Wenn sie in sich zusammensinken und erstarren, wissen die anderen, jetzt gerade wohnt der Geist in ihnen und aus ihm sprechen die Götter, so sagen es jedenfalls die Priester des Voodoo.
Also sogar ein Fußballspiel fängt in Benin nicht an, ohne dass jemand die Geister ruft oder das Orakel anfragt und oder Hühnerblut fließt. Und hier ist sogar für uns natürlich ungewöhnlich im Gesetz verankert, dass sich strafbar macht, wer die Regenzeit manipuliert. Aber wir kommen mal zu deiner Reise. 2010 war das. Fremde Gebräuche, fremde Regionen. Wie war das, da hinzureisen?
Ja, Ausgangssituation war, dass es von Regierungsseite über einen befreundeten Arzt in Berlin eine Anfrage gab bezüglich dieses Spezialeinsatzes in Benin. Und für mich als speziell interessierten Menschen, gerade auch am afrikanischen Kontinent und jemand, der gerne seinen Horizont erweitert, speziell auch in fremden Ländern, da ist Benin eine wahre Schatzgrube an besonderen Erfahrungen vorher gewesen und das hat sich dann auch bestätigt. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung davon, was auf mich zukommen könnte, als ich vor Jahren überraschend in dieses schwarzafrikanische Land reiste, wo eben viele noch an Schicksale und Geisterhand glauben. Und ich dachte doch, das war mir schon klar, ich würde Ungewöhnliches, Ungewohntes, Überraschendes erleben. Vielleicht auch im Hinblick auf den Tod.
Obwohl dich da ja eigentlich so wirklich nichts mehr überraschen kann. Aber Benin und Voodoo ist natürlich dann doch wieder was ganz anderes.
Ja, das war übrigens in jeder Hinsicht dann eine ganz besondere Kriminalgeschichte, so von außen betrachtet und dann auch von innen und vor Ort. Ich sollte einen Kriminalfall lösen, der von höchster politischer Brisanz war. Deswegen eben auch das Einschalten internationaler Rechtsmediziner von Regierungsseite. Und mir wurde schon mitgeteilt, dass hier womöglich Voodoo-Zauber eine Rolle spielte. Das musste ich also mit einkalkulieren. Als Rechtsmediziner habe ich natürlich auch die Erfahrung, es gibt sozusagen nichts, was es nicht gibt. Ne? Aber auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass das Ableben eines Menschen immer Ursachen hat, die wissenschaftlich schon irgendwie erklärbar sind. Mord durch pure Magie, das ist nun doch unmöglich.
Versetzen wir also uns in das Jahr 2010, in dem sich der Fall zugetragen hat, wo du nach Benin musstest. In diesem bitterarmen Land standen Wahlen an und eine Regierungskrise drohte. Der amtierende Premierminister hatte eine besonders schlechte Presse. Ihm wurde Korruption vorgeworfen von der Opposition. Es ging unter anderem um den Verkauf besonders attraktiver Grundstücke, wo er seine Finger drin gehabt haben soll und bestechlich gewesen sein soll. Und ein hoher Finanzbeamter, der Insiderkenntnisse hatte, der hat ganz besonders intensiv die mediale Kampagne gegen die Regierung befeuert. Ja, und dann ist dieser Mann am 17. August 2010 plötzlich verschwunden. Erstmal war das eine Vermisstensache. Als solches haben die Ermittlungsbehörden das eingeschätzt. Aber dann gibt es auch noch wilde Spekulationen, was mit dem Mann geschehen sein könnte. Ob er freiwillig abgetaucht hat, ob man ihn womöglich entführt und versteckt hat oder ob er getötet worden ist.
Ja, das war da tatsächlich die gerade auch in den Medien vertretene Theorie, Vermutung, dass die Regierung einen lästigen Kritiker loswerden wollte, um so ja die anstehenden Wahlen eher zu gewinnen.
Man könnte also sagen, mundtot sollte der Mann möglicherweise gemacht werden, mundtot in seiner ultimativen Variante. Der Machthaber war sehr bemüht, den Fall aufklären zu lassen und sich eine weiße Weste zu schaffen. Und deshalb hat er die Ermittlungsbehörden auch unter großen Erfolgsdruck gesetzt. Es sollte alles getan werden, um das Schicksal dieses kritischen Finanzbeamten zu klären. Und man hat dann also auch die Handydaten des Vermissten verfolgt und festgestellt, dass sein Weg direkt in die Hütte eines Voodoo-Zauberers führte. Und man hat erfahren, dass der Finanzbeamte sich regelmäßig in die Hände des Zauberers begeben hat, weil er nämlich von dem Feticheur, so werden die Leute da genannt, Hilfe wegen medizinischer Probleme sich versprochen hat. Er wollte Erfolg und Wohlstand durch ihn erreichen. Ja, und außerdem hatte er neben seiner Familie eine Geliebte, die schwanger war. Und offenbar hat er auch gehofft, dass ihm da der Feticheur helfen kann.
Ja, also diesen Zauberer, den Zauberern oder auch Feticheuren werden eben übersinnliche Kräfte zugeschrieben. Und dieser spezielle Zauberer dort hatte Kunden eben auch bis in bessere Kreise hinein. Und der Feticheur wurde dann von der Polizei gesucht und unter etwas merkwürdigen Bedingungen gefunden. Er saß nämlich zufällig gerade wegen einer anderen Geschichte im Gefängnis. Und er hat dann den Beamten Folgendes erzählt. Er habe mit diesem Finanzbeamten da eine Voodoo-Sitzung in seinem Zauberraum abgehalten. Übrigens, wenn ich den Zauberraum beschreiben würde, dann müssten wir hier fast einen speziellen Podcast nochmal anfangen. Da gibt's wirklich eine irre Situation mit speziellen Lichteffekten, Knochen, was da so alles rumliegt. Ja, das Spannendste, die Augen von so einer Voodoo-Puppe speziell beleuchtet und dann rot aufleuchten mit Deckeln von Colaflaschen. Also ein sehr spezielles Ambiente. Und hier hat der Feticheur dann dem Beamten einen Zaubertrank verabreicht.
Hat er wenigstens erzählt bei seiner Vernehmung.
Ja, wir gehen davon aus, dass der sich ein bisschen mit medizinischen Dingen auskannte und da ein Beruhigungs- bzw. Schlafmittel reingemischt hat. Konnte man später dann nicht mehr nachweisen. Er wollte den Finanzbeamten angeblich in Trance versetzen. Ich denke, er hat ihn betäubt. Und der Feticheur hat dann später das aber anders erzählt. Er hat gesagt, der Beamte hat einen Kollaps erlitten und sei gestorben. Also ohne, dass der Feticheur was dazu könne. Und um den Leichnam nun loszuwerden, habe er dann einen Weg gesucht, um ihn zu verbergen und sei schließlich auf die Idee gekommen, ihn hinter seinem Grundstück so in einem Grüngelände mit Schilf einzugraben. Und er hat dann gesagt, er könne für den Tod gar nichts. Da sei etwas Übersinnliches, Übernatürliches passiert. Das Ganze sei rätselhaft, ein bedauerliches Unglück.
Ja, nun wollten die Regierung und die Polizei es ja genau wissen und haben den Leichnam auch obduzieren lassen. Zunächst nicht von dir. Sie haben zunächst mal einen einheimischen Rechtsmediziner das vornehmen lassen. Der hat dann tatsächlich zusammen mit der Polizei, mit den Ermittlern den Toten dort entdeckt und dann auch obduziert. Beschreib doch mal, wie der Zustand des Toten gewesen war. Ich meine, das waren ja Wochen her, dass der dort verstorben war. Ich stelle mir das vor, heiß. Nicht gerade die besten Bedingungen, einen Leichnam zu konservieren.
Naja, und unter den Bedingungen, dass erstmal ein lokal ansässiger Rechtsmediziner eine Obduktion vorgenommen hat und vor mir war noch eine Rechtsmedizinerin aus Frankreich als Expertin schon tätig geworden. Mit der konnte ich den Fall später übrigens auch nochmal diskutieren. Wir sind zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen gekommen und ich denke, ich hatte insgesamt mehr Zeit und hatte auch mehr Unterstützung. Also insgesamt eine Situation, ja, hochgradig schwierig in jeder Hinsicht. Zweimal obduziert, dann die Leichenteile auch nicht gekühlt und von oben senkrecht herabscheinende Sonne. Ich hatte keinen Raum zum Sezieren, sondern ich habe das tatsächlich im Hofbereich gemacht, hinter der Leichenhalle. Und der Körper war inzwischen bereits 6 Wochen alt, also hatte erst in der Erde gelegen, dann wiederholt seziert und nicht gekühlt. Und für Maden, Käfer und andere Insekten war er ein in jeder Hinsicht gefundenes Fressen. Also der Körper befand sich insgesamt in einem höchstgradigen Zersetzungszustand. Und für mich war die Befunderhebung im Hinblick auf Details hochgradig problematisch.
Aber es war doch auch so, dass der Leichnam nicht in einem Stück war. Da gab es doch noch Körperteile, die gesondert gelagert worden sind.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spezielle Situation gewesen. Der Feticheur hatte also den Leichnam insgesamt vergraben. Er hatte aber vorher auch so unter Voodoo-Gedanken, da geht es um Kraftübertragung, mehrere Körperteile entfernt, nämlich Herz, Penis, Ohr und Zunge. Und das hatte er in einem Plastikgefäß in der Nähe des eingegrabenen Körpers aufgehoben. Und diese Plastikteile waren aber durch die Leichenteile waren durch die Konservierung deutlich besser erhalten. Da konnte man also auch noch Details dann feststellen.
Aber jetzt nochmal diese Obduktion, die du dann vorgenommen hast. Wie du hast erwähnt, du warst der Dritte, der tatsächlich diesen Leichnam obduzieren sollte, weil man noch eine externe Meinung haben wollte. Und natürlich waren das dann ungewöhnliche Bedingungen, also nicht so wie sonst, Umfeld aus weißen Wänden, Kacheln und rostfreiem Stahl und gemäßigten Temperaturen, sondern du hast es erwähnt, stechende Sonnenschein von oben. Was für Temperaturen haben geherrscht?
Ja, das war 40 Grad tatsächlich bei senkrecht herabscheinender Sonne.
Und du hattest als Leute, die dir beistanden, keine anderen Rechtsmediziner, sondern ja, finster aussehende Gestalten, oder?
Ja, die haben aber nicht bei der Sektion geholfen, sondern die standen mit Maschinengewehren um mich herum. Der Lauf ihrer Waffen zeigte zum Glück die ganze Zeit zu Boden. Ich musste aber an den Leichenteilen wirklich alles selber machen, ohne jegliche Hilfskraft und das unter diesen Bedingungen. Das war echt stressig. Ich habe aber immerhin schon noch einige relevante Befunde erheben können, die teilweise auch durch die Voruntersuchungen schon angedeutet waren. Also der Mann hatte einen völlig zerhämmerten, zerstörten Gesichtsschädel mit sehr zahlreichen Frakturen in diesem Bereich. Man hat vermutlich versucht, ihn irgendwie gesichtslos zu machen. Das spielt ja auch im Voodoo eine gewisse Rolle. Eine Besonderheit dann im Bereich des Kehlkopfes und Zungenbeins. Da haben wir tatsächlich eine Fraktur gefunden, die uns den Hinweis gegeben hat, dass hier eine Strangulation eine Rolle spielen könnte.
Aber das war jetzt nicht unbedingt sicher die Todesursache?
Ja, bei einem derartigen Zustand des Leichnams kann man das natürlich nicht sicher sagen. Und in so einer Situation kann man auch nicht ohne weiteres unterscheiden, ob die Fraktur zu Lebzeiten entstanden ist oder postmortal. Dafür war die Leichenzersetzung insgesamt viel zu weit fortgeschritten. Wir konnten da keine Blutungen mehr feststellen, sondern eben nur die Tatsache dieser Fraktur. Man könnte sich natürlich auch fragen, ob zusammen mit den groben Zerstörungen im Bereich des Schädels auch am Hals noch Frakturen entstanden sind. Aber für einen Rechtsmediziner wie mich war dies schon ein Hinweis auf einen Strangulationsmechanismus, muss ich sagen.
Aber du hast ja was geschafft, was die anderen Kollegen nicht konnten.
Ja, es ging vor allen Dingen auch um die Identifizierung. Ja, es war die Frage, ist das überhaupt dieser Finanzbeamte, der dort aufgefunden wurde? Man konnte ja wegen dieser Zerstörung im Gesichtsbereich die Identität nicht feststellen. Auch an den übrigen Knochen gab es keine Möglichkeit. Und ich hatte dann noch Hautteile gefunden, intakte Hornhautpartien, die ich tatsächlich auch den Fingern der Hand zuordnen konnte. Hornhaut ist ja tatsächlich relativ stabil. Und ich konnte schon vor Ort erkennen, dass daran noch Papillarlinien festzustellen waren, die eventuell für eine Identifizierung über Fingerabdrücke geeignet sind. Also das war dann schon eine besondere Situation.
Ja, man sollte vielleicht dazu wissen, dass ja im Benin in den Pässen routinemäßig alle Fingerabdrücke des jeweiligen Menschen der jeweiligen Person abgedruckt sind, denn und du konntest ja dann ahnen, wenn das tatsächlich gelingen würde, da Fingerabdrücke zu nehmen, und danach sah es ja aus, dass ihr Vergleichsmaterial gehabt hättet und dass das also zur Identifizierung reichen würde. Ich nehme an, das ist dann erst in Hamburg gemacht worden. Aber was war denn eigentlich mit dem Kopf des Toten? Dazu hast du noch nicht wirklich was gesagt. Der war nicht in dem Leichensack dabei, oder?
Also jetzt geht's ein bisschen hin und her. Erstmal noch zu den Fingerabdrücken. Wir haben tatsächlich den Ausweis bekommen von diesem Mann, und da waren tatsächlich Abdrücke aller Finger drauf abgebildet, und zwar auch in guter Qualität, sodass ich von daher dann schon die Chance gesehen habe, durch Vergleich eine Identität zu erreichen. Und zum Kopf muss man sagen, dass der Kopf ursprünglich tatsächlich beim Körper dabei gewesen ist. Den hatte man zwischenzeitlich dann gelagert in der Universität in einem Tiefkühlschrank in einem versiegelten Behältnis.
Demnach war er im besseren Zustand als der Rest des Körpers. Das darf man wenigstens annehmen. Das ist ja was anderes, als wenn der bei 40 Grad oder dann eben wohl bei 4 Grad gelagert wurde.
Also ehrlich gesagt, der war natürlich auch lange Zeit in der Erde gewesen, und die Situation im Bereich des Kopfes entsprach auch keineswegs dem, was man hier bei Verstorbenen gewöhnt ist, die einige Tage vielleicht im Kühlschrank gelegen haben. Nein, das war schon auch in Bezug auf die Befunderhebung am Kopf problematisch.
Aber dann, wenn ihr den Kopf hattet, ich nehme an, dass noch Zähne vorhanden waren. Aus denen kann man ja rechtsmedizinisch viele Schlüsse ziehen, zum Beispiel auf das Alter des Toten oder auch aus welcher Region er stammt. Ja, und möglicherweise auch die Identität, wenn ihr zahnärztliche Vergleichsunterlagen habt. Aber ihr habt ja mehr auf die Finger Abdrücke gesetzt, aber sag mal, konntet ihr aus den Zähnen noch irgendwas ermitteln, oder konntest du aus den Zähnen was ermitteln?
Also das ist alles graue Theorie, dafür braucht man dann natürlich ordentliche Dokumente von einem Zahnarzt, der den Zahnstatus und Gebissbefund festhält. Das ist in einem Land wie Benin nicht gegeben. Selbst wenn die Person einzelne Zahnextraktionen oder vielleicht auch einzelne Amalgamfüllungen hat. Also mit den Zähnen kommt man da überhaupt gar nicht weiter, und das Gesicht war ja, wie gesagt, grob zerstört. Man konnte an den Knochen so ganz grob das Alter einschätzen, aber damit ist natürlich die Identität nicht gesichert. Nein, man muss ganz klar sagen, meine Hoffnung in diesem Fall eindeutig bei den Fingerabdrücken. Rein theoretisch hätte ich auch mit DNA-Identitätsuntersuchungen arbeiten wollen. Es gab ja in Benin Angehörige des Toten, da hätte man eventuell Rekonstruktionen durchführen können, wenn man aus dem Knochen des Toten DNA extrahiert. Also ich habe dann schon versucht, über die Angehörigen tatsächlich die Identifizierung durchzuführen. Ich hatte darum gebeten, dass ich Abstriche von Angehörigen mitnehmen darf nach Deutschland. Und das entwickelte sich dann allerdings zu einer unglaublichen Hängepartie.
Die wollten nicht.
Erst wurde mir gesagt, die wollen. Und dann hat die Familie sehr lange miteinander palavert. Es wurde da also sozusagen eine Beratungssitzung abgehalten. Man hat dann auch mit Regierungsvertretern gesprochen. Letztlich hat sogar der Justizminister selbst interveniert, weil natürlich der Regierung sehr daran lag, die Identität zu sichern und ich im Hinblick auf DNA ihnen viele Hoffnung gemacht hatte. Ich hatte tatsächlich auch schon damit gerechnet, dass wir aus der DNA des Toten die saubere Befunddokumentation bekommen. Das ist ja bei fortgeschrittener Fäulnis nicht selbstverständlich. Nein, aber die letzte Aussage der Familie war dann auf keinen Fall Abstriche, also Mundhöhlenabstriche, auf keinen Fall DNA für den Professor Püschel aus Hamburg, deren Befürchtung bestand darin, dass ich eventuell mit übermenschlichen Kräften über die DNA Einfluss nehmen könnte auf die Familie und von mir aus tatsächlich voodoo-mäßig ihnen Unheil bringen könnte.
Damit wären wir wieder beim Superman, aber ich meines Wissens bist du das Voodoo doch noch nicht mächtig. Wir haben jetzt über diverse Körperteile gesprochen, über die Hände, Fingerabdrücke, über die Zähne, den Kopf. Aber ein paar Körperteile fehlen da ja noch. Da, erzähl mal, was war denn nun mit dem Ohr, dem Penis, dem Herz und der Zunge? Waren die quasi eingeweckt?
Ja, eine Hausfrau würde das vielleicht so nennen. Die Flüssigkeit, in der sich diese Körperteile befanden, war eindeutig formalinhaltig. Den Geruch kenne ich ja gut. Und man hat tatsächlich versucht, diese Teile zu erhalten. Dahinter steckt tatsächlich so die Idee, sich über Körperteile einer anderen Person selbst Kräfte zu verschaffen, also entweder besonders gut zu hören oder besonders klug zu sein oder im Hinblick auf das Herz ein besonders langes Leben zu haben. Also das Herz spielt tatsächlich da im Voodoo auch bezüglich des Altwerdens und der Jugendlichkeit Kraft eine ganz besondere Rolle. Und das war tatsächlich insgesamt erhalten.
Ja, und das Gehör steht für Sinnesstärke, stimmt, ne?
Ja, und der Hodenpenis für Manneskraft, ne?
Ja, da kann man sich denken, ja. Und die Zunge für Beredtheit und Erfolg?
So ist das. Und deswegen hat der Fetischeur ganz offensichtlich die Organe konserviert, um tatsächlich alle diese positiven Eigenschaften auf sich zu konzentrieren.
Du hast schon erzählt, wie es da bei diesem Voodoo-Meister aussah, dass die Werkstatt so ganz chaotisch wirkte von Figuren mit leuchtend roten Augen. Das war ein Cola-Deckel, hast du erzählt. Klingt für mich jetzt nicht so überzeugend. Ich würde da nicht an Voodoo glauben, aber man jedem das Seine. Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr von dem Sammelsurium dort, das du da erlebt hast.
Ja, also das ist eine Ansammlung von unterschiedlichen Knochen, die zum Teil in Schüsseln liegen, zum Teil an Schnüren hängen, zum Teil angestrahlt werden. Knochen von unterschiedlichen Tieren, dann liegen dort auch Kräuter herum, getrocknete Pflanzen, Blumen und viele Dinge, die ich ausdrücklich eher so Müll zuordnen würde, also Gegenstände, die man irgendwo anders nicht mehr gebrauchen kann, kaputte Scheren, Messer, Nadeln, also Nadeln spielen da ja eine große Rolle, Püppchen, also in unterschiedlichen Formen, vor allen Dingen auch genadelte Püppchen dann wieder. Ja, und solche geisterhaften Figuren.
So kennt man das so ein bisschen. Nadelpüppchen, das habe ich ja eingangs gesagt, Hollywood-Fantasien, aber sowas gibt es ja offenbar wirklich.
Sicher gibt es das da in Cotonou und Benin. Und das spielt tatsächlich da in diesem Voodoo-Glauben eine ganz besondere Rolle. Und die Symbolik verstehe ich natürlich nicht im Einzelnen. Ich kann aber sagen, dass alles das, was wir hier bei uns teilweise eben in den Büchern lesen über Voodoo, dass das tatsächlich real existiert.
Und unterschiedliche Tierknochen, lagen die einfach rum oder was war damit los? Was sollte das?
Ja, die Tierknochen sind in unterschiedlicher Art und Weise drapiert und zum Teil dann auch wieder zu Figuren und Formen gelegt, zum Teil aber auch ungeordnet, dann wiederum auch durchsetzt mit Kerzen. Also auch da geht es, denke ich, darum, dass hier ausgedrückt wird, dass mit diesen Knochen eine Beeinflussung tatsächlich erreicht werden kann, dass Kräfte übertragen werden und dass das insgesamt eine geheimnisvolle Situation ist und dieser Zauberer eben über übermenschliche Kräfte verfügt.
Wir haben ja eingangs gesagt, es ging um diese Regierungskrise. Du hast die abwenden können. Dann ist dir also geglückt, den Menschen, den Toten zu identifizieren anhand der Fingerabdrücke. Ist das richtig?
Also die Fingerabdrücke wurden in Hamburg rekonstruiert durch die Kriminaltechnik. Das war, denke ich, eine super gute Leistung der Hamburger Kripo, weil die Hautpartien, die ich mitgenommen habe, schon unvollständig waren und nicht alle Finger zur Verfügung standen. Man hat sich da aber wirklich sehr viel Mühe gegeben und die Identifizierung war letztlich völlig eindeutig unter kriminaltechnischen Gesichtspunkten. Und ich habe dann auch mit 100%iger Sicherheit vertreten, dass es sich bei dieser von mir obduzierten Person, den Leichenteilen und Resten, um diesen Finanzbeamten handelte. Das alleine war für die Regierung schon sehr, sehr wichtig, weil ja irgendwie immer noch der Gedanke kursierte bei den Angehörigen und auch bei der Opposition, dass die Regierung eventuell diesen Mann irgendwo versteckt haben könnte, gefangen gehalten hat und über Foltermethoden oder Einflussnahmen versucht hat, tatsächlich den nicht nur mundtot zu halten, sondern aus ihm etwas herauszupressen über die Opposition.
Ja, ihr habt dann diese Untersuchungen vorgenommen, auch toxikologische Untersuchungen. Was ist bei Gift rausgekommen? Konnte der Fetischeur nun eindeutig als Mörder überführt werden? Wie ist das mit ihm weitergegangen?
Also die chemisch-toxikologischen Untersuchungen führten zu keinem klaren Ergebnis. Die Asservate, die ich mitgebracht hatte, also völlig verfaultes Gewebe und Knochen, erbrachten auch bei sehr figelinschen chemisch-toxikologischen Untersuchungen keinen Nachweis irgendeiner uns hier bekannten giftigen Substanz. Das muss offen bleiben. Rein theoretisch gibt es ja auch noch Substanzen, die wir nicht kennen. Man muss aber auch davon ausgehen, dass die eben nach dem Tode zersetzt werden. Also das blieb unklar. Die Verletzungen im Gesichtsbereich, dieses Zerhämmern der Knochen, das war für mich eindeutig postmortal entstanden. Relevant war für mich vor allen Dingen die Möglichkeit der Strangulation. In der Richtung habe ich mich dann auch festgelegt und habe gesagt, ohne dass ich die Todesursache ganz genau benennen kann, dass doch hier vieles dafür spricht, dass dieser Mann in einem beeinträchtigten Zustand, also betäubt beziehungsweise im Trance, dann durch Strangulation getötet wurde.
Damit war dann ja auch jedenfalls bewiesen, dass die obersten Politiker nichts mit dem Tod dieses engagierten Kritikers zu tun hatten. Dann war der Präsident rehabilitiert und wie ich weiß, hat er die nächsten Wahlen mit überwältigender Mehrheit gewonnen. Womöglich wären die, wenn du da nicht auf den Plan gerufen worden wärst, die Wahlen anders ausgegangen.
Ja, das schreibe ich mir in der Tat ein bisschen auf die Fahne, aber ich kann das letztlich nicht genau beurteilen, was da eine Rolle gespielt hat. Die Regierung hat insgesamt dann eindeutig darauf gepocht, dass man nichts damit zu tun hat, dass das eben eine Einzelaktion dieses Zauberers war, der wiederum überhaupt gar keine Verbindung hatte zu Regierungskreisen. Und das Endergebnis war dann tatsächlich so, dass der Präsident mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde und dass die Gruppe, die dann von diesem Finanzbeamten repräsentiert wurde, kein Kapital schlagen konnte aus diesem Mordfall.
Ja, Glück für den Präsidenten, weniger Glück für den Fetischeur, für den Voodoo-Zauberer, der ist mehrere Jahre ins Gefängnis kommen oder sollte für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen. Ist dann da allerdings nicht lange geblieben. Der ist ja dann relativ schnell gestorben. Das hat Spekulation darüber hervorgerufen, ob sich der Zauber, den er sich selber aufgelegt hat, er hatte ja das Herz rausgeschnitten, dass das ihm jedenfalls nicht genützt hat. Das hat also nicht hingehauen, wenn er es denn deswegen sich angeeignet hat. Aber dieser Fall hatte ja auch, nachdem du in Hamburg wieder angekommen bist, noch ein bisschen mit Voodoo zu tun. Und ich glaube, da auf der Rückfahrt hattest du noch ein erstaunliches Erlebnis.
Ja, zunächst einmal noch zu diesem Fetischer, der ist relativ schnell verschieden im Gefängnis, da ich mit den Sicherheitskräften des Landes dort einen schon sehr engen Austausch hatte und die kennengelernt habe, grübel ich darüber nach, was dem passiert ist. Es hieß, er habe selber einen Herzinfarkt gehabt, also genau das Gegenteil von dem, was er sich versprochen hat.
Also typischer Fall von dumm gelaufen, hat nicht hingehauen mit dem fremden Herz.
Ja, und jetzt kommt das Herzthema nochmal. Also ich komme in Hamburg an, übrigens nach einem gewissen Spießrutenlaufen. Ich hatte ja die Asservate aus Benin im Koffer und musste damit über Paris zurück hier nach Hamburg und mit etwas übel riechenden Leichenteilen, Knochen, Weichteilen für chemisch-toxikologische Untersuchungen, Hautpartien durch alle Sicherheitskontrollen zu kommen, ist nicht so ganz einfach. Das war aber gut vorbereitet worden. Also die Grenzschutzbeamten am Flughafen in Paris wussten gut Bescheid und haben mich 1A durchgeleitet, ohne dass die von mir mitgenommenen Asservate, die hatte ich übrigens auch sehr gut verpackt natürlich, irgendwie kontrolliert wurden. Da, ich hatte Papiere bei mir, das war auch telefonisch so vorbereitet worden. Das ist ja eine Situation, die ich kenne, dass man als Rechtsmediziner auf den Flügen unter Umständen mal schräg angeguckt wird. Ja, und hier in Hamburg, ich will mit dem Taxi zurückfahren mit all diesen Dingen im Koffer. Und oh Wunder, wer fährt mich? Das ist hier nicht ungewöhnlich in Hamburg, aber ich habe dann einen schwarzen Taxifahrer und noch stimmungsvoll an Benin und Afrika denken, frage ich ihn dann, woher er selber denn stammt. Und er erzählt mir aus Ghana und ich erzähle so ganz kurz etwas, dass ich nun aus einem der Nachbarländer, da liegt noch Togo dazwischen, aber also gar nicht so weit weg war von Ghana und dass ich da Voodoo-Erlebnisse hatte. Und der Taxifahrer hat dann gesagt, ja, das spielt ja bei uns in Ghana auch eine große Rolle. Und Voodoo verleiht ja übermenschliche Kräfte. Und ich glaube ehrlich gesagt auch daran. Und ich habe da auch meine persönlichen Erfahrungen aus der Familie. Und bei uns wird das so berichtet, dass einer meiner Vorfahren tatsächlich immer, wenn er älter wird, also wenn die Haare grau werden und die ersten Rückenschmerzen einen ereilen, eine junge Frau zu sich ruft. Und diese junge Frau ist dann hinterher verschwunden. Und der alte Mann ist dann wieder mit jugendlicher Frische versehen. Also er hat die junge Frau getötet, um die Kräfte zu übernehmen. Insbesondere geht es hier um das Herz.
Also das hat der Taxifahrer so gleichmütig erzählt von den wilden Machenschaften seines
Ahnen. Ja, dann erzählte er die eine Geschichte, deswegen sei einer seiner Vorfahren da, der Großvater, inzwischen 150 Jahre alt schon, und ein anderer Vorfahre, auch einer von den Alten, der habe das nun schon wiederholt in dieser Art und Weise durchgeführt und der sei mittlerweile 800 Jahre alt geworden.
800, das wäre allerdings beeindruckend. Ich glaube, das halten wir beide nicht für wirklich wahrscheinlich. Auf jeden Fall war das, glaube ich, ein hochinteressanter Fall, ganz was anderes mit für uns fremden Gebräuchen und spannenden Erlebnissen für dich. Den Fall des Voodoo-Mordes, über den wir gerade reden, den haben wir ja auch in unserem Krimi-Sachbuch beschrieben, Tote lügen nicht. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank und hoffentlich bis nächstes Mal.
Ich wünsche den Zuhörern noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns nicht sehen, denn ich möchte ja nicht, dass sie auf einmal einen Grund haben, in das Institut für Rechtsmedizin zu kommen. Also einen schönen Tag, das war ein super Fall. Und aus Benin kann ich bei Gelegenheit noch viele weitere Geschichten erzählen. Ich habe da dann nämlich auch eine Voodoo-Zauberin getroffen, die aus Europa stammt und eine eigene Voodoo-Schule inzwischen hat und die eine Voodoo-Priesterin ist und die im Urlaub lebt. Eine besonders gut aussehende Dame, die uns hier in Hamburg, glaube ich, eine ganz besonders gute Referentin wäre. Aber
darüber hören wir dann ein andermal. Vielen Dank und tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.